Also insofern geht es dann darum, gerade wenn es nicht so leicht ist, das anzusprechen, da gut zu schauen, was brauchen da Eltern an Unterstützung und an Stabilisierung und Stärkung, dass sie dann sagen, okay, und jetzt sprechen wir es an.
Mhm. Was ist denn mit Lügen? Ist Lügen das Mittel, der Weg, oder ist Lügen nicht der Weg? Voll suggestiv gefragt. Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Fröhliches Hello, Hello da draußen. Es ist ganz wundervoll, dass du die Zeit gefunden hast, um einer neuen Folge von Let's Talk About Krebsbaby zu folgen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber in meinem Kopf bekommt die Diagnose Krebs noch einmal eine ganz andere Dramatik, wenn Kinder im Spiel sind. Die Ängste werden um ein Vielfaches größer und die Kommunikation wird um ein paar Stufen komplizierter. Oder vielleicht auch nicht. Was man von Kindern lernen kann, ist ein unfassbarer Pragmatismus und ein kompromissloses im Hier und Jetzt sein. Beides Eigenschaften, die ich liebe, beides Eigenschaften, die im Fall einer Krankheit sehr hilfreich sind. Wie man mit Kindern bei Krebsdiagnose kommuniziert, was man sagt und wie man es sagt, das weiß Agathe Schwarzinger. Agathe ist Psychologin und arbeitet seit vielen Jahren mit Kindern im onkologischen Setting. Und was sie dazu zu sagen hat, das hörst du gleich. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist und du einen sehr gefüllten Zeitplan hast. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast und danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung und ja, sehr gerne.
Bevor wir uns jetzt mitten ins Thema stürzen, lass uns doch einmal einen kurzen Blick auf dich als Person werfen. Magst du ganz kurz von diesem Werdegang erzählen?
Ja, also der ist recht unterschiedlich, mit unterschiedlichen auch Kurven. Vom Ausstieg im Gymnasium, weil es mir überhaupt nicht getaugt hat, zur Krankenpflege. Dann über sozusagen Berufsmatura nachgemacht und schlussendlich beim Psychologiestudium gelandet und dabei auch die Kunsttherapieausbildung gemacht. Und das Leben hat mich dann nach dem Studium auf die Neuroonkologie im AKH gebracht, auf der Kinderklinik. Und dort war ich schlussendlich 15 Jahre direkt an der Klinik tätig und habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die an einem Hirntumor erkrankt sind. Und habe nebenbei auch immer recht viel auch für die Kinderkrebshilfe an Nachsorgeprojekten gemacht und bin jetzt in meiner freien Praxis tätig. Habe dann nach wie vor in der Arbeit mit Kindern den Schwerpunkt, mit chronisch kranken Kindern zu arbeiten und auch mit deren Angehörigen. Also es ist immer das Package der ganzen Familie dabei.
Lass uns einmal ins Thema springen.
Gerne.
Unser großes gemeinsames Thema wird sein, wie spreche ich mit meinen Kindern? Mhm. So, jetzt haben wir da zwei Szenarien, über die ich ganz gern reden würde. Einerseits das Szenario A, ein Elternteil ist erkrankt und ich muss diese Krankheit an die Kinder kommunizieren. Und das Szenario B, das Kind ist erkrankt und ich muss erklären, was los ist mit dem Kind. Also ich muss dem Kind erklären, was mit dem Kind los ist. Mhm. Eine Sache möchte ich für mich vorab einfach schon mal festhalten. Kinder haben ja, also können ja das Emotionen lesen, weit bevor sie sprechen können. Das heißt, wenn wir ihnen Dinge verheimlichen, ist einmal logisch, dass die das eigentlich schon wissen, weil wir können es ihnen nicht verheimlichen. Das heißt, dieser Elefant ist im Raum. Den sieht jeder, nur wird nicht darüber gesprochen, was natürlich Unsicherheit auslöst. Jetzt lass uns einmal schnell einmal kurz auf die zwei Szenarien im Start hinschauen und sagen, was gibt es denn an Gemeinsamkeiten und was gibt es an Unterschiedlichkeiten? Entweder, also Szenario A ist, ich sage es meinem Kind, dass ich selber krank bin, Szenario B ist, ich sage meinem Kind, dass es erkrankt ist.
Also Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall mal insofern, als dass Kinder ein Recht auf Wahrheit haben und auch die Fähigkeit haben, mit der Wahrheit umzugehen. Mhm. Dass sie aber auch oft gut spüren, wann sie etwas wissen wollen und dass sozusagen ein Grundkonzept wäre, eine Herangehensweise ist, ehrliche Fragen von Kindern auch ehrlich zu beantworten. Mhm. Also wenn ein Kind kommt und sagt, du, was ist denn da eigentlich los und was ist passiert und ich will das jetzt wissen, dass das Kind dann keine Bagatellisierung bekommen sollte und ist ja nichts und ist alles halb so wild oder so. Mhm. Und ein Grundkonzept ist auch, unabhängig davon, ob es jetzt um Krebs oder sonst etwas geht, einfach auch so aus der Kinderpsychotherapie heraus sieht man, jede Lüge erschwert im Nachhinein die Verarbeitung. Mhm. Und wenn auch noch so die Wahrheit so schmerzhaft und so tragisch ist, ist es mal besser, die Wahrheit in Portionen vielleicht zu bringen und nicht gleich alles auf einmal zu sagen, aber keine Notlügen sich einfallen zu lassen, sozusagen ist ja nichts oder es ist zu bagatellisieren, sondern da es ernst zu nehmen. Und wichtig ist auch, dass man gleichzeitig die Botschaft an die Eltern geben muss, man muss nicht zu jedem Zeitpunkt alles immer mit seinen Kindern besprechen. Mhm. Sondern es geht einfach dann darum, auch zu sagen, okay, wann bin ich denn in einem guten Zustand, wo ich das besprechen kann? Welche Hilfe will ich mir da vorher noch holen, damit ich das besprechen kann? Wie kann ich das sozusagen ansprechbar machen?
Ja.
Und was auch ein gemeinsamer Faktor ist, ist, dass wir sehen, dass die Familien, die es schaffen, unabhängig, ob das Kind krank ist oder die Eltern krank sind, über diese Dinge zu reden, schaffen es auch dann mehr Hilfe anzunehmen und haben schlussendlich auch eine höhere Lebensqualität. Ja.
Lass uns jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt gehen wir mal von der Situation aus. Ich bin ein Elternteil und ich habe entschieden, es ist in meiner Verantwortung zu kommunizieren und ich habe entschieden, ich werde mit meinem Kind sprechen. Mhm. Kann ich meinem Kind sagen, dass ich Krebs habe?
Ja, kann ich sagen, ja. Es wird darum gehen, sich zu überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt dafür und wann ist... Und mit welcher Hilfe, die ich vielleicht noch zusätzlich brauche, um das zu erklären, nehme ich mir dazu und wie gehe ich es an? Also es gibt da so einen schönen Ansatz, den ich von Brauchler übernommen habe, der ein Notfallpsychologe ist, der eigentlich sozusagen mehr aus der Traumatherapie kommt. Der sagt so Dinge, wenn es um tragische Dinge gibt, die man anzusprechen hat, dann ist es oft der erste Schritt wichtig, Schritt A, ehrlich zu informieren, was ist die Sachlage? Also sozusagen, Mama, Papa ist krank, Mama, Papa hat Krebs, wie wir es ja auch sozusagen aus manchen Slogans auch kennen, da einfach das ganz klar sagen. Dann die eigene Emotion als zweiten Schritt und die Emotion, die das Kind dadurch haben kann, ansprechen und sagen, ja, dadurch haben wir jetzt im Moment mehr Sorgen oder deswegen war die Mama jetzt in der letzten Zeit mehr gestresst oder was auch immer, einfach die Emotion, die im Raum da ist, ansprechen und erst im dritten Schritt dann Zuversicht und Hoffnung geben und zu sagen, aber wir machen eine Therapie und auch wenn es jetzt der Mama vielleicht in der nächsten Zeit manchmal nicht so gut geht, unsere Hoffnung ist, dass wir auch miteinander schöne Zeiten erleben werden. Also so einen Bogen spannen. Ja,
eine kleine Frage, die sich da natürlich aufdrängt, was ist denn, wenn es keine Hoffnung gibt? Also man definiere Hoffnung logischerweise, aber was ist, wenn man wissen, okay, das geht jetzt in eine Richtung, da will keiner hin, nämlich in den Tod.
Ja.
Wie kann ich da einen positiven Ausblick geben?
Ist natürlich jetzt sozusagen noch einmal die Verschärfung und da geht es einfach auch noch einmal darum zu schauen, was will das Kind wissen, zu welchem Zeitpunkt, was spürt es da auch selber, auch da mal so nachfragen, was das Kind selber auch schon so für sich wahrgenommen hat. Kinder haben da ja einfach auch noch mal ganz andere Sensoren, um solche Dinge auch wahrzunehmen und dann auch im Grunde genommen diesen Dreier-Schritt machen, aber die Hoffnung ist dann, dass wir trotzdem, also die Mama wird immer in unseren Herzen sein und wir werden uns immer an sie erinnern und sie ist immer ein Teil unserer Familie. Und wenn wir getrauert haben, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir auch wieder Freude miteinander erleben können. Mhm. Also dann da den Punkt Zuversicht und Hoffnung geben. Mhm. Oder es kann auch noch sein, dass man der Zuversicht und Hoffnung ist, jeder hat ein Recht auf ein Wunder zu hoffen und sich das zu wünschen, ja. Und auch zu sagen, und auch wenn es jetzt in die Richtung geht und es so ausschaut, es wird die Mama die Erkrankung nicht schaffen und es wird sie sterben. Wir wünschen uns natürlich, dass das nicht passiert. Ja. Mhm. Aber wenn es passiert, bleibt sie immer in unseren Herzen. Also so einen Bogen spannen, dass das Kind mitbekommt. Es ist natürlich die Katastrophe und es wird alles verändern. Da ist dann nichts mehr so, wie es ursprünglich war. Aber es heißt nicht, dass es nicht trotzdem irgendwann einmal wieder ein Funken Freude kommen kann. Dass man irgendwann einmal wieder miteinander lachen kann. Mhm. Oder dass man sozusagen trotzdem einfach die schönen Erinnerungen, die man hat, entsprechend ehren und achten kann. Ja.
Jetzt haben wir natürlich in einem Szenario, wo erstens einmal keiner hin will, keiner hindenken will und was in der normalen, also von unserem Hauptthema, wo wir heute sind, ja eigentlich nur mal einen Schritt weiter geht. Also wie sage ich es meinen Kindern, dass ich überhaupt krank geworden bin. Gell?
Genau.
Was ich aber schon, und ich meine, das würde mich jetzt einfach der Meinung dazu interessieren, was ich aber schon sehe ist, sollte ich wissen, dass es in der Richtung geht, dass ich sterben muss, habe ich ja den großen Vorteil, dass ich die Trauerarbeit mit meinen Kindern jetzt noch im Leben machen kann. Oder? Also.
Ja, also je nachdem, wie die Familie das gestalten will. Ich muss da wirklich auch nochmal sagen, da hat jede Familie auch, jedes Familiensystem auch so seine Traditionen und seine Strukturen. Und manche Familien gehen da sehr offen damit um. Und da ist es ihnen wichtig, das anzusprechen. Und für manche Familien ist es unvorstellbar, darüber zu reden. Und da geht es darum zu schauen, wie konstruktiv, so wie gut wie möglich kann ich in dieser Situation stabilisieren und unterstützen. Mhm. Es gibt jetzt nicht das Kochrezept und zu sagen, es ist immer wichtig, miteinander alle zu trauern. Es ist immer wichtig, über alles immer miteinander zu sprechen. Dafür sind wir alle miteinander viel zu unterschiedlich. Das ist allein ja auch schon in einer Partnerschaft so, kann so unterschiedliche Wege damit gehen. Die einen sind die Informationssucher, die anderen sind die Informationsvermeider und so weiter. Und genauso haben wir das auch bei Kindern. Ja? Mhm. Manche wollen alles ganz genau wissen und andere sagen, okay, wenn meine Mama sich auskennt, ist alles okay. Mhm. Ich werde schon mehr erfahren, wenn es notwendig ist. Ich will gar nicht so viel erfahren, weil es überfordert mich. Mhm. Und deswegen muss man da auch immer schauen, was braucht das Kind, was braucht die Familie und was braucht das Familiensystem, um stabil zu bleiben. Also das ist sozusagen nicht ein, da kann ich mir nicht eine Person rauspicken, sondern das ist das ganze Mobile, das da dadurch in, sozusagen durchgewürfelt ist und man muss schauen, wie kann ich das Ganze irgendwie wieder beruhigen und stabilisieren. Ja?
Wann und in welchem Setting soll ich denn mit meinen Kindern sprechen?
Das ist immer eine gute Frage, weil Kinder oft sich ja auch selber immer wieder so Zeitpunkte suchen, wann sie über Dinge sprechen wollen. Also die kommen manchmal dann so, wenn sie gerade die Möglichkeit haben, auch wissen so, zum Beispiel kurz bei irgendeiner Aktivität in der Küche und dann kommt auf eine Frage. Also Eltern kennen das, dass auch Kinder manchmal zu den unmöglichsten Zeiten mit Fragen rausrücken, einfach weil sie sich dann manchmal gerade in dem Moment eher sicher fühlen. Es geht eher darum, wie kann ich ein Setting schaffen und zu schauen, habe ich schon vielleicht so eine Familientradition, wo man gemeinsam Dinge anspricht, dann würde ich das in das hinein implementieren.
Da hätte ich immer das Schiss, wenn das jetzt irgendwie was ganz was Schönes ist, dass ich das für immer und ewig schlecht mache, weißt du, was ich meine? Also so, oh, wir haben immer das schöne Sonntagsbrunch miteinander und dann kommt der Knaller, bam, die Mama ist krank oder der Papa ist krank oder das Kind selber ist krank und dann ist irgendwie, will keiner mehr frühstücken.
Nein, man muss es natürlich schon in irgendeiner Form auch ankündigen oder schauen. Es ist, also das ist auch, wenn... Das ist da auch wichtig, einfach auch zu schauen, was braucht das Kind, wenn es kurz einmal die Info bekommt, du, die Mama ist jetzt krank und wird jetzt mehr im Spital sein, deswegen wird uns jetzt vielleicht die Oma oder der Opa helfen oder wird dich wer anderer von der Schule abholen und so weiter, dann die Möglichkeit zu geben, und wenn du mehr wissen willst, kannst du zu uns kommen, ja? Mhm. Und zu schauen, braucht es das Kind, ja? Oder ist einmal die Grundinformation das, was es braucht und will im Moment gar nicht mehr wissen. Ja? Mhm. Also das ist wirklich, wir kennen ja wirklich auch dieses Konzept von auch aus dem Erwachsenenbereich von Informationssuche und Informationsvermeider. Wenn man einen Informationsvermeider mit zu viel Informationen überschüttet, ist der in Panik und fühlt sich sozusagen völlig überfordert. Nimmt man einen Informationssucher oder eine Informationssucherin die Information weg, dann versetzt man die Person in Panik, weil sie das Gefühl hat, sozusagen, ich, das, was Halt gibt, nämlich, dass ich mich auskenne, ja, wird mir jetzt nicht gegeben. Ja? Mhm. Und da kennen Eltern meist ihre Kinder gut.
Was sind denn so die wesentlichsten Informationen im Kontext Krebs jetzt natürlich, was sie transportieren sollte?
Jetzt bezogen auf das Kind, wenn es jetzt nicht selber erkrankt ist, ist es, glaube ich, sondern eben ein Elternteil, ist, glaube ich, wichtig, einmal zu würdigen, der Familienalltag ändert sich gerade krass. Mhm. Und das heißt auch, das verändert sich für die Kinder auch recht heftig. Und dass man das einmal auch entsprechend würdigt und das auch sozusagen erklärt, warum das jetzt so ist. Mhm. Ja. Und bezogen auf die Erkrankung kann man mal sozusagen erklären, was da jetzt los ist im Körper, im Sinne, ob es da jetzt einen Tumor gibt oder sozusagen schauen, ob es vielleicht auch in der Familie eine eigene Sprache dafür entstehen kann, dass ich jetzt sage, wir haben ein Wort für die Krebserkrankung. Manchmal ist das Wort Krebs ja schon so negativ beurteilt, dass man sagt sozusagen, ah, das will ich gar nicht aussprechen. Dann muss man schauen, wie habe ich eine andere Möglichkeit, das anzusprechen. Und dann auch schauen, was verändert den Alltag, wenn die Mama die Haare verliert, ja? Dann ist es wichtig zu erklären, warum ist das jetzt so? Und wie wird sich das wieder verändern, ja? Also sozusagen da einfach drauf eingehen oder wenn die Übelkeit zu groß ist und so weiter. Also wenn da, oder man, ich weiß nicht, für eine Woche im Spital ist und dann irgendwie zu Hause nur im Bett liegt und schläft. Also da das erklären, warum das jetzt so ist, ja?
Findest du das gut, dass man das Wort Krebs nicht verwendet in der Kommunikation mit Kindern?
Ich finde es gut, das Wort Krebs anzusprechen, wenn es in der Familie ansprechbar ist. Es gibt durchaus Familien, die im ersten Moment sagen, na, das Wort Krebs darf nie jemand in den Mund nehmen, ja. Und würden dann im ersten Moment dann auch alle Türen zumachen, wenn man drauf besteht, sie müssen jetzt sagen, dass sie Krebs haben. Okay. Sondern da geht's dann darum, sich miteinander zu überlegen, was ist vielleicht der Hintergrund, der so Angst macht, das Wort auszusprechen? Was für Vorerfahrungen sind das? Und was für Konsequenzen hätte es, wenn ich es nicht ausspreche, ja? Absolute Transparenz diesbezüglich ist natürlich das Wünschenswerteste. Wir haben noch nicht immer die optimale Situation. Und dann geht es darum zu schauen, was ist gerade in der Familie möglich? Was ist da das Konstruktivste?
Also ich persönlich finde ja, dass die Mama hat da ein großes Aua und das macht man jetzt mit Medikamenten wieder weg. Also sowas finde ich ja richtig blöd. Also das ist meine persönliche Haltung jetzt an. Das heißt, da würde ich schon, also jetzt einfach von außen gesprochen, hätte ich da schon den Anspruch, dass man so, also ist ja auch unsere Haltung als Kurvenkratzer, also wir sagen ja, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Ja. Also ein Synonym, mit dem habe ich jetzt kein Stress, aber das Bagatellisieren, mit das würde ich schlimm finden.
Nein, also es ist wichtig, dass zum Beispiel, ja, also dass das Aua nicht dasselbe ist, wie wenn das Kind irgendwie sich jetzt irgendwo anhaut oder sonst irgendwas, sondern dass das schon klar ist, das ist jetzt was anderes, ja?
Ja.
Und damit man auch weiß, okay, das ist jetzt auch kein Schnupfen, an dem ich mich anstecken kann, sondern das ist etwas anderes. Also dass man da einfach schon dann dem Kind das auch erklärt, das ist jetzt nicht etwas, was sozusagen im Krankheitssystem also im normalen Krankheitsverlauf eines Kindes sozusagen normalerweise ist, wo ein Schnupfen, ein Husten oder sonst irgendwas kommen kann, ja. Sondern da schon auch andere Wörter dann entsprechend finden. Und da kann es eben auch wichtig sein, dann Krebs zu sagen, weil es kann durchaus sein, wenn das Kind das dann im Kindergarten oder je nachdem irgendwo erzählt, dann hört es auf einmal, ja, mein Opa hat auch Krebs gehabt und ist überfordert und weiß gar nicht, ob das auch jetzt die Mama hat oder nicht. Ja. Also wünschenswert ist Transparenz. Es ist nur vielleicht nicht im ersten Schritt immer möglich. Und dann ist es eher sozusagen mir wichtig zu sagen, dann soll es Raum geben, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, bis man es gut ansprechen kann. Ja.
Was sind Formulierungen, die du besonders gut findest? Gibt es da welche?
Also ich würde Kindern immer wieder so erklären, dass der Körper eben aus Zellen besteht und dass jede Zelle für sich einen Bauplan hat. Und wenn sich mal eine Zelle nicht an diesen Bauplan hält, dass sie vielleicht ein bisschen verrückt spielt und da jetzt nicht ganz sich an den Bauplan hält und dann vielleicht anfängt, andere Zellen zu stören. Also sozusagen von der Seite hingehen. Es gibt immer wieder auch sozusagen Aufklärungsmaterial für Kinder, wo dann von bösen Zellen die Rede ist und so weiter. Das würde ich eher vermeiden, sondern eher es neutral anfangen zu erklären und dann eher schauen, was kann ich dann vielleicht ein eigenes Wort dafür finden, wie ich es genauer erkläre. Oder ist es eh sozusagen der Krebs, der es so ist, also angesprochen wird, ja. Und in dem Fall auch dann die Therapie entsprechend erklären und zu sagen, da gibt es dann Medikamente, die versuchen, diese Zellen einfach so zu beseitigen, erwischen aber dann oft zu viel und erwischen dann auch die Haare oder auch etwas im Magen, dass Übelkeit entsteht und so weiter. Also sozusagen so, da hängt sehr von der Altersstufe des Kindes ab, was es gerade auch schon verstehen kann und was nicht, ja.
Jetzt haben wir ja in unserem Alter früher, am Anfang war der Mensch geschaut und da hat der Böse eine rote Nase gehabt und rote Haare und da war irgendwie klar erkennbar, wenn er im Körper was angestellt hat, was da nicht hingehört. Und da hat es ja dieses Bild mit Gut und Böse gegeben und das kann ich mir erinnern, habe ich als Kind eigentlich schon ordentlich was damit anfangen können, weil es einfach so leicht erkennbar war. Ich verstehe aber, wenn du sagst, das Böse will man ja eigentlich, also man will ja das Böse nicht erkennen oder das so titulieren.
Von meinem Ansatz wäre immer sozusagen das Gesunde fördern und sich auf das Gesunde konzentrieren. Ja? Sozusagen, okay, da ist zwar was anderes auch, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Gesunde und auf das, was fördert, was unterstützt, was hilft. Ja,
ja. Haben wir ja in unserer DNA drinnen, dass wir also diesen Kampf gegen Krebs führen, den mögen wir ja auch ehrlich gesagt nicht so gern. Weil es ist mehr ein Lebensumstand, der dann einfach da ist im Jetzt und mit dem man dann entsprechend umgehen kann, darf, muss manchmal oder nicht muss manchmal, je nachdem, was man sich aussucht als Weg.
Ja, es ist ja sozusagen eigentlich bildlich gesprochen etwas ziemlich außer Balance und es geht darum, wieder die Gesundheit zu fördern und zu unterstützen, das aufzubauen und das zu kräftigen, damit die gesunden Anteile mehr werden. Ja? Und so würde ich es auch in der Erklärung mit Kindern angehen. Ja.
Was glaubst du, was ist der wichtigste Inhalt, der ankommen muss?
Der wichtigste Inhalt, der ankommen muss, ist, dass die Kinder Fragen stellen dürfen, wenn sie Fragen haben. Und dass es nicht irgendwie ein Thema gibt, um das sie einen Eiertanz machen müssen. Und dass man das nicht ansprechbar ist, weil das so sehr belastend ist, sondern dass sie Fragen stellen dürfen. Das ist das Wichtigste.
Machen wir mal die Antithese. Jetzt bin ich erkrankt und ich sprich absichtlich nicht mit meinen Kindern darüber. Was könnte da passieren?
Naja, das bildlich gesehen schaffe ich isolierte Inseln, weil im im Familiensystem ist diese Erkrankung mit da. Der Alltag hat sich verändert, Behandlung ist da, die Einschränkungen, die man dadurch erlebt, sind vorhanden. Und ich mache ein Thema möglicherweise noch schlimmer, als es schon ist. Krebs ist immer schlimm, aber sozusagen, wenn ich etwas nicht anspreche, gebe ich Raum, dass noch mehr Fantasien entstehen und dass Kinder nicht die Möglichkeit haben, sozusagen salopp gesagt, einen Reality-Check zu machen. Ja. Mhm. Und dass sie zum Beispiel nicht gleich die Angst sagen kann, kurz sagen, stirbt die Mama jetzt gleich oder nicht? Also sozusagen, ich habe nicht die Möglichkeit, ich muss eine Rüstung aufbauen als Mutter oder als Vater und die Kinder genauso und keiner darf miteinander reden. Ja. Also das ist ein gegenseitiges Schützen, das sehr viel Kraft kostet.
Mhm. Ist es Schützen?
Ein vermeintliches Schützen. Es wird oft als tituliert als Schützen und als ein sich gegenseitig die Wahrheit nicht zumuten wollen. Und es, also ich würde jetzt es nie jetzt von sozusagen von einem gesunden Familiensystem ausgehend, würde ich das nie als eine mit schlechter Absicht handeln erleben, dass ein Elternteil sagt, so das will ich meinen Kindern nicht zumuten, sondern eher sozusagen, es ist so der Impuls, ich bewahre mein Kind so möglich, solange es geht, vor diesen Themen. Ja. Mhm.
Was passiert denn emotional beim Kind, wenn ich nicht darüber spreche?
Das hängt sehr von der, auch von der Entwicklungsphase ab, wo es gerade ist. Aber es wird einfach deutlich, dass das Kind manche Dinge auch dann mittragen muss auf einer Ebene und zum Beispiel die eigenen Emotionen nicht ansprechen darf. Die eigene Belastung, die eigene Traurigkeit, die eigene Überforderung, sondern dann oftmals, wenn es dann so in ein Familiensystem des Schweigens geht, das ist dann dass dann die Kinder genauso anfangen, okay, wenn meine Mama nicht mit mir darüber redet, dann muss ich auch alles tun, dass eben meiner Mama irgendwie so gut wie möglich geht. Also ich darf ihr auch nicht zeigen, dass ich eigentlich jetzt auch Angst habe. Ja? Mhm. Und es geht oft auch in eine, so weit, dass dann Kinder ihre eigenen Bedürfnisse und Wahrnehmungen dann nicht mehr vertrauen können. Ja.
Mhm. Warum können sie dann nicht mehr vertrauen?
Weil sie spüren ja, es ist was anders. Mhm. Und sie nehmen ja auch wahr, es ist was anders. Und gleichzeitig sagt mir meine wichtigste Bezugsperson, die ich habe, nein, es ist alles in Ordnung. Mhm. Und gleichzeitig spüre ich, aber da ist nichts in Ordnung. Ja. Wie soll ich dann da als Kind mit dieser Situation umgehen? Da bin ich völlig überfordert. Ja. Mhm. Und dann muss ich immer wieder auch dann in dieser Kindsituation die Gefühle in irgendeiner Form abkapseln. Ja,
ja, das heißt, das führt zu einer langen Therapie als Erwachsener.
Unter Umständen, ja.
Und Beziehungsstörungen, soziale Isolation.
Das ist jetzt sehr plakativ gesprochen, aber ja, also konstruktiv ist natürlich, wenn man auf eine gute Art und Weise darüber reden kann. Ja? Mm. Aber es ist nicht das Kochrezept, weil es gibt durchaus Familiensysteme, die sagen so, bitte mit uns nicht. Ja,
nein, das habe ich schon verstanden. Nur in dem Fall wäre mir wichtig, dass wir mal versuchen, die Ressourcen zu stärken für jene, genau, die das Gefühl haben, hey, weißt du was, wahrscheinlich können wir das.
Ja.
Vielleicht schaffen wir das, dass wir miteinander über das Thema reden. Nur wie machen wir das?
Genau, nein, wichtig ist auch anzumerken, das hat man sich auch in Studien angeschaut und so weiter, die schlussendlich unsicher sind, ob sie drüber reden sollen oder nicht und dann den Schritt schaffen, darüber zu reden, bereuen es nicht, dass sie nicht drüber geredet haben, ja? Sondern also sozusagen diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht zu haben. Mhm. Ja? Es gibt aber halt auch die sagen, sozusagen kommt überhaupt nicht in Frage. Aber die sich unsicher sind, wo wir sehen, sozusagen offene Kommunikation ist meistens eine Ressource. Mhm. Wenn ich es irgendwie schaffe, in meiner Familie über Probleme offen zu reden.
Ja, es wird ja Angst und Schmerz und Hilflosigkeit, wenn man die teilt, wird ja in der Gemeinschaft dann kleiner. Oder? Also wenn man die formulieren kann.
Ja, oder handhabbar oder so ein Erleben, ich bin nicht allein in dieser Situation. Ich habe jetzt nicht allein Angst um die Mama, sondern mein Bruder genauso oder meine Schwester genauso. Und wir schauen jetzt, wie wir es gemeinsam schaffen können. Ja?
Was ist eine altersgerechte Kommunikation? Wollen wir vielleicht einmal die Altersstufen ein bisschen durch? Also wie spricht man mit einem kleinen Kind? Wie alt wäre das und was sagt man da eher?
Also bei einem eher von so vom Entwicklungs-, sozusagen psychologischen her gesehen, wenn man da jetzt auch schon mit den Säuglingen, die spüren ja auch schon die Emotionen, ja. Da geht's eher sozusagen darum, da ist das große Arbeiten eher mit den Bezugspersonen, dass die Bezugspersonen ruhig und gelassen sind, dann hat man gut für Säuglingsalter auch gesorgt, sozusagen, okay. um die drinnen zu haben, ja. Weil sozusagen Emotionen spüren wir ja nicht erst oder mit dem Kindergarten, also die sind ja von Anfang an da, die spüren ja diese Verunsicherung, Bauch, ja. Genau. Also insofern ist da sicher so der Punkt, da gut die Eltern stützen und unterstützen und kräftigen, weil dann können sie gut beruhigend für ihre Kinder da sein oder für andere Bezugspersonen sorgen, die unterstützend sein kann.
Das Kleinkindalter, was muss ich da berücksichtigen?
Ja, auch, dass ich es offen und ehrlich die Platz für Emotionen gebe, ja. Dass sie Emotionen ansprechen können, dass das in Ordnung ist, eher schauen, auch dass es ist jetzt schwierig hin und her zu denken, ob es jetzt das Kind selbst erkrankt ist oder ein Elternteil. Es ist wichtig, dass ich sozusagen diese Gesundheitskompetenzen, die kann ich schon ganz früh anfangen zu fördern. Ja? Mhm. Und auch schon ganz früh anfangen zu fördern, dass ein Kind versteht, okay, im Krankenhaus, auch wenn die Mama weg ist, es hat einen Sinn, warum sie weg ist. Also dass da diese Dinge einfach auch zu erklären und deutlich zu machen. Ja. Und dann im Kindergartenalter, da fängt dann so an, dass sich Kinder einfach mit dem Thema auch Gesundheit und Krankheit gern auch auseinandersetzen. Die haben eine natürliche Neugierde, was diese Themen betrifft. Ja. Haben auch keine Scheu, sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Es ist nur noch nicht so diese Konzepte da, dass das zum Beispiel unwiederbringlich sein kann, der Tod. Ja? Sondern die spielen das im Rollenspiel, du bist jetzt tot und dann wirst wieder lebendig. Das ist sozusagen ganz normal. Ja? Also das ist sozusagen, die haben ein natürliches Interesse daran. Ja? Und bei Kindergartenkindern würde ich jetzt eher auch schauen, dass ich es möglicherweise auch irgendwie in irgendeiner Form auch spielerisch mit reinbringe, dass es da auch wirklich dann auch
was du spielst, dass die Mama krank ist?
Nein.
Wir reden immer von der Mama, gell? Weil das kann ja der Papa auch der genauso, Papa
genauso sein. Ja. Nein, aber dass ich dann zum Beispiel eben den Körper mir spielerisch anschaue, wie der aufgebaut ist, oder dass ich den Arzt, den Ärztinnenkoffer habe, wo die Kinder dann anfangen im Rollenspiel dann das nachzuspielen, was die Mama, was der Papa machen muss.
Das heißt Gesundheitskompetenz beibringen im Wagen,
genau,
oder?
Genau, in der Richtung. Und was ganz wichtig ist, in dieser Phase entwickelt sich auch so ein bisschen was wir auch so ein bisschen magisches Denken nennen, wo es darum geht, dass manchmal so die Kinder das Gefühl haben, weil ich irgendwas gemacht habe, passiert dieses und jenes. Ja. Also da ist es ganz wichtig, auf Schuldfragen einzugehen und zu sagen, du sozusagen, es ist jetzt nicht die Schuld der Mama oder die Schuld des Papas oder von dem Kind selber, dass jetzt jemand krank geworden ist, sondern das passiert einfach. Ja,
ja, das ist ja der Klassiker. Wenn du so weitermachst, wenn du weiter so laut bist, wenn du weiter so schlimm bist, dann passiert
ja.
Also da sollte man in solchen Situationen vielleicht extra aufpassen, oder?
Ich meine, da sollte man immer aufpassen.
Ja, schwarze Pädagogik ist sowieso aber nicht die erste Wahl.
Nein, aber gerade im Kindergartenalter ist es so, also da ist auch von den Krankheits- und Gesundheitskonzepten, die Kinder da haben, eher so, dass dass sie sich eben noch nicht so ganz in die Rolle von jemand anderen hineinversetzen können und eher manchmal das Gefühl haben, so dass man schauen muss, dass sie nicht selbst das Gefühl entwickeln, sie sind an irgendwas schuld, sondern dass man es auch wirklich aktiv anspricht.
Mm. Was ist, wenn jetzt so 10 bis 12, das ist ja so ein spezielles Alter, da kann man, ist ja schon sehr viel, da wird ja schon sehr viel verstanden.
Ja.
Oder bis hin zu einer Pubertät kann man natürlich da dann schon unterschiedlich oder viel mehr den Kindern auch zutrauen.
Ja, also da kann man, also sozusagen, Kinder haben dann schon viel mehr auch die Zeitperspektive intus, im Sinne dessen, man kann mit ihnen auch zum Beispiel an Kalendern arbeiten, okay, wann ist die Mama oder der Papa im Spital, wann kommen wir jetzt wieder nach Hause, wer ist wann, wie, wo, da. Also da ist es wichtig, sozusagen eher so kontrollierbare Situationen zu schaffen, dass das Kind irgendwie auch weiß, okay, da ist sozusagen die Situation Spital, da kann ich dann vielleicht besuchen gehen, da also sozusagen in Form von Kalendern oder von, in irgendeiner Form es sichtbar machen, was da passiert, dass es überschaubar wird. Das hilft sicher so gerade im Schulalter, ja. Und dann sozusagen bezogen auf die Jugendlichen, die haben natürlich schon sowas wie eine Kosten-Nutzen-Analyse. Sozusagen für die ist das möglich, sich zu überlegen, wie weit, was bedeutet diese Behandlung, was bedeutet das für meine Mama oder für meinen Papa, was ist da? Also können es schon auf der kognitiven Ebene besprechen, ähnlich wie wir Erwachsenen. Vom Emotionalen noch nicht ganz so, aber vom Kognitiven sicher.
Das heißt, auch dort Gefühle sichtbar machen, Fakten abgleichen, erklären, Fragen, Frageraum öffnen.
Ja, also auch immer wieder schauen, wie viel wollen die Kinder wissen und auch Dinge erlebbar machen. Auch ich weiß jetzt, mit Covid ist alles ein bisschen schwieriger geworden, aber dass einer der wichtigen Dinge oder eine wichtige Intervention ist auch immer wieder, dass die Kinder sehen, okay, wo geht denn die Mama dahin, wenn, oder der Papa, wenn sie im Spital sind? Wie schaut das dort aus? Dass sie es auch sich anschauen können. Ja? Und auch sehen können, wie schaut das jetzt aus? Oder wenn sie es nicht sehen können, wenn sie nicht besuchen können jetzt durch sozusagen andere Umstände, dann entsprechend Fotos schicken, Videos schicken, einfach, dass sie diesen Alltag, den die Eltern da erleben, einfach auch mitbekommen können. Weil wir wissen es auch von unterschiedlichen Dingen, man hat dann oft, die Fantasien von Kindern können schlimmer sein als die Realität, ja.
Ich sag's dir ehrlich, meine Mama wollte mit mir zur Chemo unbedingt gehen, weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnte, was mit mir dort passiert.
Ja.
Und dass das dann am Ende des Tages was unspektakulär eine Infusion ist, die man anhängt, das war dann am Ende des Tages für sie sehr beruhigend. Also, dass ich da nicht im Höllenfeuer brate, während ich da die Chemo bekomme. Ja. Das war schon angenehm für sie zu sehen.
Und das ist gerade noch einmal für Kinder umso wichtiger, gerade wenn sie manche Dinge auch noch gar nicht erfassen können, ja?
Ja,
dass sie das einfach auch sehen können und sehen können, auch so schaut das Zimmer von der Mama aus oder so schauen dann schaut die Infusion aus oder so schauen die Tabletten aus. Wenn sie das wissen wollen, einfach offen zeigen, ja.
Du, Agathe, wie ist denn das bei Jugendlichen, auch wenn sie selbst erkrankt sind?
Bei Jugendlichen muss man immer auch mit im Auge haben, die hätten gerade eigentlich von ihrer Entwicklungsaufgabe die Herausforderung, sich ein bisschen abzugrenzen, sich abzunabeln von der Familie und sind dann durch so eine Erkrankung, wenn sie selber erkrankt sind, oft noch mal sehr zurückgeworfen, viel mehr in die Kindrolle. Es ist ein eigenes Riesenthema eigentlich, ja. Wo man es einmal würdigen muss oder anerkennen muss, dass diese Abnabelung später ist oder noch nicht so in dem Form stattfindet. Und wo man dann wieder eher schauen muss, wo kann man es dann wieder fördern? Ja.
Wo kann man es fördern?
Indem man die Jugendlichen von Anfang an natürlich auch mit in die Entscheidungsfindung bringt, was die Behandlung betrifft. Sich auch zum Beispiel überlegen lässt, wollen Sie bei jedem Krankenhausbesuch begleitet sein oder nicht? Wo brauchen Sie vielleicht die Stärkung, dass Sie manche Dinge selber machen? Oder wo wäre es eine Überforderung? Also da so diesen Autonomieprozess mit Ihnen gut zu bearbeiten. Ja? Und auch wenn Sie mal Dinge verweigern, dann nicht mit Druck zu reagieren, sondern herauszufinden, was ist denn Ihr guter Grund, warum Sie jetzt zum Beispiel eine Therapie in dem Moment verweigern wollen. Und auf das einzugehen, ja, weil es gibt immer einen guten Grund, warum man irgendwas nicht will. Ja.
Ja. Wie ist denn das in der Pubertät? Ist ja das Außen sehr wichtig, also im Sinne von die Freunde und das, was man da draußen so erleben darf und so. Also wie viel muss man da schützen? Wie viel mehr muss man da schützen? Wie sehr kann man sich da ziehen lassen? Ich meine,
ja, macht ein ganz großes Thema auch bezogen auf Schule und so weiter, ja. Und da ist es auch oft der Ansatz, auch da aufklärend tätig zu sein, ist meistens günstiger, als es irgendwo zu verstecken. Also genauso auch die Kommunikation, wenn man die Kommunikation nicht nur in der Familie fördert, sondern auch nach außen fördert, ist meistens hilfreicher. Ja.
Mhm. Das heißt, einfach nach außen zu erklären, okay, das und das ist die Diagnose, das ist der Grund für die Glatze.
Ja, und auch da in der Schule auch eine Aufklärung zu machen. Da gibt es mittlerweile auch Lehrer und Lehrerinnen, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind, die Schulklassen auch mit aufklären. Was auch ganz wichtig ist, weil ja auch die Kinder, die dann damit betroffen sind, die Schulklasse, das verändert ja auch was, ist das nächste System, klar, das dazukommt. Ja?
Ja,
also sozusagen, das ist genauso wie am Arbeitsplatz der Eltern. Wir sind ja, keiner ist eine Insel.
Also, ja, voll. Das heißt, was du sagst, ist, es sollte jemand hinkommen und Gesundheitskompetenz, wir strapazieren das Wort heute ein bisschen.
Es ist ein schönes Wort.
Gesundheitskompetenz schulen auch dort, oder? Habe ich die jetzt richtig verstanden? Dass einfach jemand hinkommt und erklärt, okay, das ist Krebs, das kann passieren, das kann auch passieren, das ist gut, das ist schlecht.
Was kann ich dazu beitragen, dass das sozusagen jetzt meinem Schulkollegen, meiner Schulkollegin besser geht, im Sinne von, kann ich was von der Schule her tun? Kann ich was? Ja, also wo gibt es die Möglichkeit, was zu tun? Weil meistens ist ja sozusagen das Umfeld reagiert aus einer Hilflosigkeit heraus und fängt dann an zu agieren. Aber wenn man jedem eine Rolle gibt, was man machen kann, stützt das meistens. Deswegen ist da vielleicht auch noch einmal ein Punkt, ein ganz wichtiger, dass man dann so die Peers fördern und stützen muss, die selber das auch erlebt haben, ja.
Das heißt dann die Selbsthilfe, quasi Jugendliche untereinander?
Ja.
Ja, das macht total Sinn.
Ja, auch, ich meine, macht auch Sinn natürlich auch schon bei Kindern. Also sozusagen, wenn Kinder miteinander erleben, ich bin jetzt nicht der Einzige, der in der Klasse Krebs hat, sondern da gibt es andere Kinder auch. Einfach das vor allem spätestens in der Nachsorge, wenn es nicht eher auch schon während der Behandlung auf der Station ist, das gut zu fördern, dass die Kinder sich auch miteinander austauschen, dass sie einfach erleben, ich bin da nicht allein, sondern es gibt andere, die haben das auch.
Mhm. Ja, danke für diesen Hinweis, weil ich sage, die Selbsthilfe zu fördern, das ist eigentlich eher so eine Kernaufgabe von uns.
Ja, und ich bin im Grunde genommen eigentlich auch bei den Eltern, dass die Eltern dann erleben, wie sich austauschen können mit anderen, wie habt ihr es denn ihr gesagt und so weiter. Also dieser Austausch mit Gleichbetroffenen ist hilfreich, wenn es in eine konstruktive Richtung geht. Mhm. Selbsthilfe muss sozusagen gut unterstützt und begleitet sein, damit es in eine konstruktive Richtung geht und nicht in eine Negativspirale gehen kann, weil es auch traumatisierend sein kann, wenn es nicht konstruktiv angeleitet ist.
Absolut.
Die große Auseinandersetzung mit dem Leid von anderen, das ist durchaus auch etwas, was Patienten, Familien als belastend erleben, wenn sie permanent auch mit dem Leid von jemand anderem konfrontiert sind. Ja? Mm. Das ist eine Zusatzbelastung, die man unterschätzt.
Ja, natürlich, das muss einfach gut angeleitet sein, so
eine
Selbsthilfegruppe. Aber wenn die gut angeleitet ist, also aus eigener Erfahrung.
Ist die unglaublich hilfreich.
Ja, wirklich.
Noch hilfreicher, als wenn sich Kinder gegenseitig erklären, was sie machen sollen zum Tablettenschlucken, ist das hilfreicher, als wenn ich mir 5 Strategien überlege. Ja?
Mhm.
Gerade also sozusagen, das ist der Punkt bei den Kindern, das geht ab dem Schulalter. Da können sie sich gegenseitig in eine sich in die Position von jemand anderen hineinversetzen und dann kann man das fördern.
Jetzt haben wir das ja alles sehr ernst besprochen. Jetzt sage ich, sind wir als Kurvenkratzer ja unbedingt nicht immer nur ganz ernst.
Das ist deswegen, auch ganz wichtig.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wie wichtig ist denn dann Humor in so einer Situation? Oder ja, eine gewisse Lockerheit mit dem Thema?
Das ist immer wichtig. Also, okay. in allen Bereichen kann Humor einfach eine ganz wichtige Ressource sein, ja, wo man auch wieder schauen muss, was verträgt das Familiensystem, wie gehen die selber mit Humor um, wie weit ist Humor für die Familie eine Ressource. Das kann auch manchmal ein bisschen schwarz sein, kann hilfreich sein für die Familie. Ja. Mhm. Und also da... das ist eher sozusagen auch ganz wichtig, den Familien oder den Kindern auch zu vermitteln, gerade also wenn mal Mama oder Papa krank ist. Deswegen heißt das nicht, dass du die ganze Zeit traurig sein musst, sondern deswegen heißt auch, dass du mit deinen Freunden Spaß haben darfst. Ja. Und das ist wichtig und dass wir auch miteinander Spaß haben. Vielleicht auch, wenn ich gerade nicht so die Kraft dazu habe, aber sozusagen Spaß, Humor und all die Dinge sind ganz, ganz wichtig und die Dinge da auch mal von einer humoristischen Seite sich anzuschauen. Mhm. Ja.
Das heißt aber auch Plätze oder Zeitpunkte zu schaffen, wo es einmal nicht um das Thema Krebs geht, höre jetzt,
auf jeden
dass
Fall.
Du das gesagt hast.
Mhm. Ja, ja. Es ist das Einzige, was mir da jetzt noch einmal sozusagen einfällt, wo man aufpassen muss, wenn Humor in eine sarkastische Richtung geht, da muss man schauen, ab wann verstehen das die Kinder. Das ist eher erst ab dem Schulalter. Kindergartenkinder können mit Sarkasmus noch nichts anfangen. Ja?
Mhm. Okay,
und verstehen diese 18. Doppelbotschaft einfach noch nicht. Ja?
Ja, verstehe. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sehr man ins Detail gehen soll. Was glaubst du, was sind so ganz typische Reaktionen, wie Kinder reagieren, wenn man ihnen erzählt, ich bin krank?
Puh, das...
Gibt es die?
Ganz unterschiedlich. Hängt auch davon ab, wie sehr hat das Kind selber auch schon Erkrankung erlebt.
Das heißt, gibt es eine gewisse Gesundheitskompetenz am Ende des Tages, oder? Wenn du mal krank warst, weißt du, dass es krank und gesund, dass das ein Unterschied ist.
Ja, und was, also wie weit gibt es da ein eigenes Erleben, ein Verständnis dafür?
Ja.
Und natürlich gibt es die Kinder, die möglicherweise ängstlicher reagieren oder die Kinder, die es im ersten Moment vielleicht überspielen. Also es gibt die ganze Palette, da gibt es nicht diese typische Reaktion, ich setze jetzt Aktion A und erwarte B, sondern da kann man eher oft schon im Vorfeld mit den Eltern herausfiltern, wie glauben sie denn, wie wird ihr Kind reagieren, weil sie kennen ja ihre Kinder und wissen, wie sie auf unterschiedliche Botschaften reagiert haben und dann kann man schauen, was brauchen sie. Mhm. Also ich würde eher sehr individuell schauen, wie die Kinder sonst in möglichen Krisensituationen reagieren.
Ja. Weißt du, warum ich dir das frage? Weil wir haben vorher über das Thema Schützen gesprochen, also dieses vermeintliche Schützen. Mhm. Und da ist meine Überlegung jene, was erwarte ich mir denn überhaupt, also jetzt im schlimmsten Falle, was mein Kind machen würde, vor dem ich es schützen will? Weißt du?
Meistens will ich mein Kind ja vor negativen Emotionen schützen. Ich will es vor Traurigkeit schützen, ich will es vor Angst schützen. Ich will, dass es möglichst eine sorglose, freudige Kindheit hat. Und davor will man es sozusagen im ersten Moment einfach einmal auch bewahren. Sehen wir nur, dass oft dieses Bewahren wollen noch mehr Unsicherheiten macht. Ja,
nur mehr Angst, oder? Und wahrscheinlich auch noch mehr Trauer, weil die Mama und der Papa nicht mehr plötzlich so weit weg sind.
Ja, und die Unsicherheit dann noch größer wird. Ja. Mhm. Also insofern geht es dann darum, gerade wenn es nicht so leicht ist, das anzusprechen, da gut zu schauen, was brauchen da Eltern an Unterstützung und an Stabilisierung und Stärkung, dass sie dann sagen, okay, und jetzt sprechen wir es an.
Mhm. Was ist denn mit Lügen? Ist Lügen das Mittel, der Weg, oder ist Lügen nicht der Weg? Voll suggestiv gefragt.
Nein, also Ja, es gibt die klassische Notlüge, wo man sich irgendwie versucht, drüber zu handeln. Lügen, ja, ist in dem Fall einfach wirklich nicht hilfreich, sondern kann eher auch eben dazu führen, dass das Grundvertrauen erschüttert wird. Und auch, dass das Vertrauen des Kindes in die eigene Wahrnehmung erschüttert wird. Weil man irgendwie denkt, sozusagen, ich nehme ja wahr, da ist jetzt was anders und mir wird irgendwie vorgespielt, es ist alles in Ordnung und dann muss ich auch in Ordnung sein, obwohl ich selbst nicht in Ordnung bin. Ja? Mhm. Also man muss etwas aufrechterhalten, was unglaublich viel Kraft kostet, und Lügen bringt so einen unglaublichen Eiertanz dann um dieses Thema rundherum, das so viel Energie wegnimmt schlussendlich, weil ich die ganze Zeit mir überlegen muss, wann darf ich mit wem drüber reden und wer nicht und so weiter. Also das ist ein, ja.
Ja, also wenn wir noch im Watzlawick gehen, so Anleitung zum Unglücklichsein, dann können wir, wenn unser Ziel ist, einen richtig gestörten Erwachsenen zu bilden, dann können wir eigentlich so richtig viel anlügen und so richtig viel nichts sagen und so richtig eine schlimme Situation durchleben gemeinsam, oder?
Ja, also das macht es sicher nicht so einfach. Dann, ja, aber das hat natürlich auch immer damit zu tun, wie habe ich selbst erlebt, ja, wie offen und ehrlich ist mit mir in meiner Kindheit umgegangen worden, welche Familientraditionen trage ich da weiter. Also da ist es wichtig, noch einmal eben drauf zu sagen, die Wahrheit darf auch in Portionen gesagt werden. Mhm. Ja. Man muss jetzt nicht alles auf einmal am Tisch knallen, das wäre auch eine Überforderung. Gell?
Ja gut, das ist eh logisch, ja, weil ich sage jetzt einmal, das bekommt man ja in Wahrheit bei der Diagnose, erlebt man das ja, wie schlimm das ist, wenn man alles gleichzeitig mitbekommt.
Ja.
Also, weil dort passiert ja genau das. Also es werden alle Fakten auf den Tisch gelegt und dann sagt man dir, geh damit um, und das passiert jetzt in den nächsten Wochen und dann geht es eh schon los. Ich glaube, das ist ein guter Moment, dass wir mal darüber reden, wann hole ich mir denn professionelle Hilfe? Vielleicht auch, um dieses Gespräch vorzubereiten oder die Portionchen.
Naja, im Grunde genommen ist so eine Erkrankung, die ja wirklich so mal den Boden unter den Füßen wegzieht, Grund genug, um sich Unterstützung zu holen. Also, und da auch zu schauen, was tut mir gut, und da wieder auch die Möglichkeit zu haben, sozusagen gesunde Anteile, die da sind, zu unterstützen und zu fördern. Mhm. Was das ist, ist sehr individuell. Für die einen ist es mehr eine körperliche Therapie, für die anderen ist es möglicherweise die Psychologie oder die Psychotherapie, um drüber zu reden und um sich das sozusagen mit Unterstützung einmal von der Seele zu reden. Mhm. Naja, weil es immer wieder auch in der Familie, es gibt ja unabhängig, auch wenn ich eine offene Kommunikation habe in einer Familie, trotzdem haben wir ja unterschiedliche Filter, mit denen wir welchen unterschiedlichen Personen was eingefärbt sagen oder nicht. Und wenn ich dann sozusagen so eine neutrale Person im Außen habe, wo ich mich ja mal sprichwörtlich auskotzen kann und es ihr sagen kann, wie ich mich wirklich fühle, dann habe ich vielleicht auch wieder die Möglichkeit, da in meinem Alltag dann ein bisschen auf eine konstruktive Art und Weise eine Kommunikation zu führen. Ja? Sozusagen dieses Leo, da kann ich hingehen und kann erzählen, wie es mir wirklich geht. Da muss ich für niemanden irgendwas vorspielen, weil die Person ist ja dann auch nicht Teil meines Alltags. Mhm.
Jetzt bist du ja in der pädiatrischen Psychoonkologie tätig oder warst tätig? Bist tätig, ja?
Jetzt in freier Praxis, wenn Sie zu mir kommen, aber...
Also ich glaube, das ist nämlich wichtig auch zu erzählen, es gibt einfach Psychoonkologie für Kinder.
Genau.
Also es gibt Menschen, die auf das spezialisiert sind, dass sie psychoonkologische Themen mit Kindern aufarbeiten.
Genau. Und da ist es eben immer wichtig, also sozusagen das, auch wenn ich meine Studenten unterrichte, wenn es um Kinder geht, dann kommt das gebetsmühlenartig von mir. Ich kann dann nicht mit dem Kind arbeiten, sondern ich muss mit dem ganzen Familiensystem arbeiten. Mm. Ja. Es ist immer die ganze Familie betroffen. Und genauso ist die ganze Familie betroffen, wenn ein Elternteil erkrankt ist.
Ja, ja, logisch.
Ich kann nicht jemanden rauspicken. Es gibt nur schon immer wieder mal Situationen, wo ich sage, okay, jetzt muss ich meinen Fokus auf den oder den legen. Es kann durchaus sein, gerade, dass ich mal am Anfang möglicherweise, auch selbst wenn ein Kind selbst erkrankt ist, meinen Fokus auf die Elternarbeit lege, die Eltern zu stützen und zu stabilisieren. Mhm. Und da möglichst in der Richtung zu arbeiten und sehr niederschwellig mit dem Kind inzwischen arbeite, bis der Punkt kommt, wo man sagt, okay, da ist jetzt eine Form von Behandlung notwendig und das Kind muss jetzt erfahren, was jetzt los ist und was passiert. Ja? Mhm. Aber es ist immer das ganze Familiensystem.
Mhm. Wie gut können dann Bücher und so andere Hilfsmittel sein? Oder gibt es noch andere Hilfsmittel?
Ja, es gibt unterschiedliche, teilweise Apps gibt es. Es gibt unterschiedliche, auch manchmal auch in Form von Spielen. Oder es gibt unterschiedliche Verstärkermodelle.
Was ist ein Verstärkermodell?
Zum Beispiel als ein Projekt, das ursprünglich aus Holland gekommen ist und dann in Österreich von der österreichischen Kinderkrebshilfe übernommen worden ist, die Mutperlen, wo jeder Behandlungsschritt eine Perle ist. Ja. Also es gibt unterschiedliche Dinge und es gibt ganz viele Bücher. Gerade im Kleinkindalter sind Bücher etwas, was sozusagen ja auch die Welt eröffnet und etwas, wo man sozusagen ganz viel sich anschauen kann und schauen kann, was man braucht. Da würde ich aber auch wieder sagen, individuell, es gibt manche Kinder, die schauen sich diese Bücher 100-mal an und andere wollen, haben es einmal sich angeschaut und sagen, okay, erledigt. Mhm. Also gut schauen, was braucht das Kind. Ich mit Kindergartenkindern würde ich eher den spielerischen Aspekt fördern, dass sie da einfach auch das Spielen spielerisch umsetzen, auch wenn Mama und Papa krank sind. Ja? Mhm. Das gibt Kontrollmöglichkeit. Ja? Es macht eine Handhabbarkeit. Wenn ich es im Spiel durchspielen kann, was da passiert, dann kann ich auch in der Realität damit umgehen. Ja? Mhm. Also.
Wie viel werden dann Sorgen und Ängste im Spiel gespielt?
Das kann ich, also wenn ich es dann sozusagen professionell begleite, kann ich das auch in irgendeiner Form auch lenken. Dann kann ich mit dem Kind zum Beispiel ansprechen und nachfragen, wie sich da jetzt in der Bärenfamilie die Mama fühlt oder das Kind fühlt und was es da braucht und so weiter. Also dann kann ich das auch konstruktiv in eine Richtung lenken und auch Gefühle ansprechbar machen. Und das ist sicher auch einer der ganz wichtigen Aspekte, unabhängig jetzt vom der Education über die Erkrankung und die Behandlung, dass man Kindern die Gefühle verbalisierbar macht, dass sie die Möglichkeit bekommen, das einfach zu sagen, okay, das ist jetzt das Gefühl von Ekel, das ist das Gefühl von Hilflosigkeit, von ich weiß nicht was, also damit eins richtig eine Emotionsschulung mit ihnen macht. Mhm. Ja.
Das heißt, Fluchen lernen, aber auf emotional. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Na, frühes Fluchen lernen ohne Schimpfworte.
Na, die Emotionen in irgendeiner Form ausdrückbar machen, ja?
Ja.
Ob es jetzt die Angst ist oder die Wut und der Ärger oder auch mal ein gutes Gefühl einfach da.
Ja, das ist ja tatsächlich auch so. Also das bestätigen ja ganz viele Krebspatientinnen und Krebspatienten, dass die Beziehungen so viel tiefer werden und das ist ja was Schönes. Also es ist ja nicht nur alles blöd, was daherkommt. Es gibt ja auch ganz schöne Sachen, als Familien zusammenrücken.
Es gibt sozusagen die Chance in der ganzen Sache, ja.
Ja.
Nur das ist sozusagen, da muss man halt darauf achten, wann ist der Zeitpunkt, auch ein bisschen dorthin schauen zu können. Am Anfang ist, muss man mal würdigen, dass es einmal nur den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ja.
Und dann gibt es schon noch einmal die Möglichkeit, eine Form von Zäsur, sich zu überlegen, und wie sind denn meine Werte und was ist mir denn wirklich wichtig?
Mhm.
Und diese plakative Endlichkeit, die dann auf einmal da ist, kann mir schon noch einmal einfach auch vor Augen führen, was möchte ich in meinem Leben haben und was nicht. Ja.
Wir haben vorher ganz kurz über die Methoden in der Psychoonkologie gesprochen, wie man das dort Kindern erzählt oder erklärt. Was wird denn sonst noch in Methodik angewandt, was ganz gut funktioniert in der angeleiteten Form?
Also gerade auch wenn Kinder erkrankt sind, ist es auch ganz wichtig, dass sie sozusagen ihre Behandlungen nachvollziehbar haben und verstehen können und verstehen lernen, wie funktioniert das mit der Chemotherapie, wie ist das vielleicht bei der Strahlentherapie, warum muss ich da ruhig liegen bleiben? Also diese eine spielerische Unterstützung, um meine Behandlung machbar für mich zu machen. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig dann da. Oder was muss ich machen, damit ich diese grauslichen Tabletten schlucken kann? Ja,
ja, ja, ja, das ist ja das sind ja Tabletten, die sind ja, sag ich jetzt mal, das können ja Erwachsene oft einmal nicht.
Ja.
Das ist echt wirklich so. Eine Sache, die ich mir sehr schwierig vorstelle, ist, meinem Kind zu erklären, okay, wenn du jetzt diese Infusion kriegst, dann wird es da danach davon scheiße gehen und das machen wir jetzt 20 Mal. Also wie erkläre ich das?
Na, das ist ja auch wichtig, sich dann zu überlegen, muss ich das als Elternteil erklären oder kann da nicht eine Medizinerin und ein Mediziner auch dastehen und das mit erklären, mit zusammen einer Psychologin zusammen. Ja. Ja? Ich muss das ja nicht als Elternteil alleine machen, ja? Sondern dass ich dann eher sozusagen schauen kann, dass ich die Unterstützerposition mit übernehme. Ja? Und eher sozusagen, wir sind Gott sei Dank gerade in Österreich, haben in den meisten pädiatrischen Onkologien so ein integriertes Versorgungsmodell von psychosozialer Seite her, dass von Anfang an eine psychologische, eine psychosoziale Unterstützung da ist, die dann mit erklärt und mit unterstützt und mit bei einem Diagnosegespräch dabei ist, damit das nicht an den Eltern alleine hängen bleibt. Weil die müssen ja auch als erstes mal mit der eigenen Betroffenheit umgehen. Die sind ja in dieser Doppelbelastung, das Leid zu sehen, dass mein Kind krank ist und gleichzeitig sind sie die wichtigsten Mitarbeiter, ja?
Ja.
Die jetzt sozusagen die Cheerleader sein müssen, sagen, wir machen jetzt die Chemo, ja? Und dann, also da ist es wirklich gut, von Anfang an eine Unterstützung zu haben, die Begleitung zu haben und dann auch zu schauen, okay, wie kann die Familie das trotzdem für sich eine Möglichkeit haben, das gut so hinzukriegen. Und da kommt auch noch einmal der Bonus mit, dass Kinder einfach wirklich viel mehr im Hier und Jetzt sind als wir Erwachsene. Und zwar es im Hier und Jetzt auch mal ordentlich Scheiße finden können, plakativ gesprochen, aber im nächsten Moment es auch wieder fein haben können, ja, und einfach den Kanal leichter wechseln können.
Das finde ich sehr tröstend, den Gedanken, muss ich ehrlich sagen.
Da kann man viel von den Kindern lernen,
ja, voll.
Ja. Dass man den Kanal wechselt. Ich meine, deswegen darf man nicht ihre Belastung sozusagen unterschätzen.
Ja.
Die ist trotzdem da. Aber ja, wenn...
Man ist nicht im Dauerklagemodus, oder? Also, sondern das hat dann einen Raum und der ist dann irgendwann in sich abgegrenzt und dann gibt es wieder einen Raum für was Neues und dann kommt man vielleicht wieder in den Raum zurück.
Ja, und darum geht es einfach dann auch eben wieder zu schauen, wie kann ich weitere gesunde Anteile fördern, indem ich Platz für Spiel schaffe, indem ich Platz für schöne Erlebnisse schaffe, auch in so einem Setting wie das Krankenhaus. Ja,
ja. Jetzt, wir kommen quasi zu unserer letzten Frage, weil eine Sache drängt sich jetzt natürlich schon auf, wenn man das Ganze systemisch betrachtet. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe, als ich krank wurde. Ich war ja 32, als ich krank geworden bin. Und in der Sekunde, wo ich zu meiner Mama gegangen bin und gesagt habe, du hör zu, ich bin jetzt krank, war ich in diesem System das Kind und sie die Mama. Und es war komplett wurscht, dass ich 32 bin. Ja. In der Sekunde war sie die Mama von einem todkranken Kind und das hat sie, also nicht, weil sie jetzt besonders schlecht reagiert hat, im Gegenteil, ich finde, dass sie ausgezeichnet reagiert hat, aber die Verzweiflung war halt bei meinem Papa im Übrigen auch einfach sehr, sehr groß. Das heißt, was glaubst du, was kann man denn an großen Elementen mitnehmen in die Erwachsenenkommunikation, wenn man in diesem System bliebe?
Also auf jeden Fall mal die Belastung, so wie du es gerade auch beschrieben hast, von jedem Einzelnen auch würdigen, ja. Weil es ist, jeder Einzelne ist gerade mal, wird der Boden unter den Füßen weggezogen und jeden Einzelnen bricht in einer eigenen Art eine Welt zusammen. Und dann geht es eher zu schauen, füreinander Verständnis zu bringen für unterschiedliche Reaktionsweisen. Ja. Mhm. Und gerade was du angesprochen hast, ist ja dann zum Beispiel etwas, wenn Jugendliche krank sind, die sich eigentlich in der Zeit abnabeln sollten und dann aber die Mama oder der Papa ganz viel von der Behandlung wieder übernimmt und diese Abnabelung gar nicht so stattfinden kann, dann geht es eher darum zu überlegen, okay, wo kann man es denn dann doch fördern und unterstützen, dass das in gewisser Weise doch auch stattfinden kann. Ja? Mhm. Und dieses Umsorgende, wie du es also beschrieben hast, kann ja auch hilfreich sein, solange es für dich als sozusagen in der Situation damals gut anfühlt und gut getan hat. Ja.
Ja.
Wenn es aber wichtig ist, dass man sagt, okay, das ist viel zu viel, das brauche ich nicht. Also da füreinander im Familiensystem Akzeptanz zu schaffen, dass man möglicherweise ganz, ganz unterschiedliche Wege hat, damit umzugehen. Mhm. Dass es manche gibt, die vielleicht, jetzt sehr plakativ gesprochen, alles runter, rauf und runter besprechen wollen und alles bis ins kleinste Detail, und andere gibt, die sagen sozusagen, wenn ich jetzt noch einmal drüber reden muss, dann renne ich davon. Mhm. Und da einfach wirklich Respekt und Achtsamkeit zu entwickeln, dass man unterschiedliche Wege hat, damit umzugehen. Ne?
Agathe, ich sage dir danke.
Sehr gerne.
Vielen Dank für dein ganzes Wissen und die Antworten auf meine vielen Fragen. Heute habe ich ja wirklich viele gestellt und du hast staccatoartig müssen antworten. Schön, dass du bei uns warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war wirklich wichtig. Ich glaube, das wird vielen da draußen helfen, um einfach ihre Kommunikation, vielleicht auch einfach ein bisschen die Angst davor zu verlieren und sich das eher zuzutrauen, dass sie mit ihren
Kindern... Ja, und auch wichtig zu sagen, sie müssen es nicht alleine machen.
Ja,
es gibt
ja, genau.
Menschen, die da, die Familien, die Eltern sind Experten für ihre Familie und für ihre Kinder, und es gibt aber auch Experten für diese herausfordernde Lebenssituation.
Mhm.
Und Hilfe annehmen ist immer etwas, was dann unterstützend sein kann. Ne?
Danke auch an dich da draußen und schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn unsere neue Folge erscheint. Wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du das auf unserer Webseite www.influencer.com. Unser Ziel ist es, dort den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.